Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Michael Düren. Er ist Leiter Kompetenzzentrum Digitale Teilhabe für alle der Pfennig-Parade. Michael ist zudem Mitglied im Paragraph 5 Ausschuss für barrierefreie Informationstechnik der BITV 2.0, mitwirkend in Arbeitsgruppen zu mobilen Anwendungen, Barrierefreiheit in der Lehre und OZG, Mitglied im IAAP, Dacharbeitskreis Barrierefreiheit in der Bildung, Mitglied des Beirats IAAP Dach und Autor des Leitfadens von Anfang an digitale Barrieren vermeiden. Michael hat Informationstechnologie in Hamburg studiert. Er war Leiter der Softwareentwicklung bei DOC Expert Computer, Leiter der Abteilung für Softwareentwicklung Prozos Herten, Leiter Daten- und Integrationsmanagement bei BG Phoenix und seit 2016 ist er der Geschäftsfeldleiter IT-Dienstleistung bei der Pfennig-Parade. Wenn man Michael fragt zu digitaler Teilhabe, dann sagt er, digitale Teilhabe für alle der Pfennig-Parade ist wichtig. Es ist wichtig, dass digitale Teilhabe auch soziale Teilhabe bedeutet, da heutzutage der Großteil der Informationsbeschaffung, der Kommunikation und des Austausches online findet. Fun Facts zu Michael Düren. Michael ist ehemaliger Weltmeister in Indiake-Spielen. Er ist der leidenschaftlichste Nichtraucher aller Zeiten, auch wenn er vor vielen Jahren von einem Tag auf den anderen mit dem Rauchen aufgehört hat. Wann immer er Zigarettenrauch riecht, geht ihm einfach das Herz auf. Also herzlich willkommen, lieber Michael.
Anne, vielen Dank für diese nette Einführung und Begrüßung. Ich hätte es nicht schöner formulieren können. Danke dir.
Sehr, sehr gern, Michael. Indiake spielen. Da müssen wir gleich darauf eingehen. Also das kann man also zurückverfolgen auf ein Federballspiel, das von den südamerikanischen Indianern stammt. Und Indiake spielen überrascht. Es gibt es Indiake Skills, die du in deiner jetzigen Arbeit gut anwenden kannst?
Natürlich. Indiake, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, ist ein Teamsport. Das ist das, was wir heute machen. Alle Arbeitsergebnisse, die wir produzieren, sind Teamergebnisse. Das heißt, du hast immer das Thema, alle für das Thema begeistern, alle mitnehmen und auch alle ein bisschen bei der Stange halten, dass keiner über das Ziel hinausschießt. Und das kannst du genauso mit jedem Ballsport und damit auch mit Indiake natürlich vergleichen. Nur wenn alle zusammen an dem Ergebnis arbeiten, können wir auch erfolgreich sein. Das ist heute im Bereich digitale Teilhabe, digitale Barrierefreiheit dasselbe in Grün.
Michael, also wir hatten auch gedacht, also du sagst, also so viele Federn muss man an alle Bälle in der Digitalisierung dann hinbringen. Genau. Aber ich sag mal, wir haben es am Anfang gehört, du hast einen sehr langen Werdegang in der IT-Branche und hast dann auch die IT-Branche verlassen und mit Pfennig-Parade zu der Branche der Menschen gewechselt. Was hat dich an Pfennig-Parade besonders interessiert?
Das ist eine sehr spannende Frage, an. Zum einen das Thema mit meiner Vita habe ich Chancen gesehen, um in der Pfennig-Parade etwas Richtung industrielle IT, Businesskunden noch zu bewegen. Auf der anderen Seite die tolle Herausforderung, tatsächlich mit den gemischten Teams, die wir ja haben, also Menschen mit Beeinträchtigung, mit Behinderung, ohne zu erfolgreichen Dienstleistern in einem sich permanent verändernden Geschäftsfeld tatsächlich zu entwickeln. Und das auch immer wieder den Kunden klar zu formulieren. Das, was wir machen, ist sehr nachhaltig, ist sehr menschzentriert. Das Einzige, was wir tatsächlich nicht können, ist, dass wir billig anbieten können, weil wir haben weder Offshoring noch Nearshoring. Wir sind München. Aber in München dann tatsächlich auch eine echte Größe, dass wir hier substanziell wertvolle Dienstleistungen erbringen, das, was wir tagtäglich machen.
Würdest du dir denn eine Digitalisierung wünschen, die menschzentrierter ist? Na, du hast gerade auch diesen Begriff erwähnt, dass das sozusagen ein wichtiger Teilbestandteil von dem ist, was ihr tut.
Unbedingt. Kommt gerade aus dem Gespräch, sehr spannende Diskussion. Wenn wir heute reinschauen, Digitalisierung, ich kann den Grad der Barrierefreiheit von Digitalisierung schön messen. Es gibt eine Norm dazu. Dann bin ich aber nur konform. Konform kann zum Beispiel heißen, ich brauche auf einer Webseite 200 Mal die Tab-Taste, um das Ziel zu erreichen. Ist okay, ist aber aus der Nutzerperspektive, aus der Menschzentrierung heraus eine Katastrophe. Wir haben ganz viele Menschen um uns drumherum, die vielleicht gar nicht in der Lage sind, 200 Mal konsequent hintereinander weg eine Tab-Taste zu bedienen, um ihr Ziel zu erreichen. Das heißt, wir versuchen genau hier diese beiden Welten immer zusammenzubringen, dass wir sagen, A muss es der konform sein, dass es überhaupt der Anforderung gerecht wird, und B hilft es den Menschen, ist es der Nutzerzentrierung. Man nimmt auch gerne mal wieder den Begriff her, ich finde ihn eigentlich sehr gut, das Thema Gebrauchstauglichkeit von digitalen Objekten. Ist das tagtäglich gebrauchbar, was wir da gebaut haben? Und das ist für mich das Thema Menschzentrierung. Das passt natürlich dann super auch in die Fertigparade.
Michael, wenn wir von den Menschen reden, dann glaube ich, wäre es auch wichtig zu sagen, wie viele Menschen das auch sind. Ich meine, laut dem Statistischen Bundesamt leben in Deutschland also ungefähr 10 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung und werden teilweise ausgeschlossen, digital ausgeschlossen. Was genau bedeutet für dich echte Barrierefreiheit?
Oh, schwierige Frage, Anne. Ich gucke nicht auf Barrierefreiheit. Das kann das Endziel sein, was wir formulieren können. Ich bin schon sehr glücklich, wenn wir über Zugänglichkeit reden können, weil Accessibility steht ja erstmal für Zugänglichkeit. Und wenn ich das ein bisschen auseinanderbreche, komme ich in meiner Welt auf die Fragestellung, wenn wir es richtig machen, unterstützen wir jeden zweiten Menschen. Weil wir haben Menschen in Deutschland mittlerweile, deren Muttersprache ist nicht Deutsch. Das heißt, wenn wir einfachere Texte formulieren, hilft das denen. Wir haben viele Menschen, die sich mit Beeinträchtigungen beschäftigen, Dyslexie, ADHS, Legasthenie, die haben vielleicht keinen Behindertenausweis. Tolle IT hilft ihnen trotzdem, besser in digitalen Welten sich zu bewegen. Wir haben das Thema, was mich mittlerweile auch schon ein bisschen berührt, der alternde Mensch. Vielschichtige Problemräume in einem Körper vereint. Wenn wir digitale Welten nachhaltig aufbauen und strukturell gut machen, unterstützen wir hier diese Menschen, dass sie weiterhin auch an unserem Leben Teilhabe haben können. Weil, was machen wir gerade alle, wenn wir sehr intensiv nach draußen schauen? Wir erleben einen unwahrscheinlichen Boom an Digitalisierung. Die gesamte Bundesrepublik rennt los und sagt, hey, Digitalisierung, der eine oder andere kann es gehört haben, Online-Zugangsgesetz. Wir wollen eigentlich alle Schnittstellen zum Bürger in eine digitale Welt heben. Wenn wir das nicht richtig machen oder zu komplex machen, zu schwierig machen, verlieren wir Menschen. Dann sind die an der digitalen Teilhabe ausgeschlossen. Dann haben wir nicht Inklusion, sondern Exklusion.
Du hast es gerade angesprochen, und das ist tatsächlich auch für mich ein Thema, über das ich viel nachdenke, mit dem ich mich auch sehr beschäftige in unterschiedlichen Dimensionen, dem Thema Altersdiskriminierung, wie wir es schaffen, einerseits Digitalisierung konsequent voranzubringen. Und auch nicht immer dann noch irgendwelche Insellösungen zu lassen, weil man dann eben sagt, naja, das muss irgendwie auch für jeden möglich sein. Gleichzeitig aber Digitalisierung so zu denken, dass sie eben auch für Menschen, die nicht so viel Vorkenntnisse haben, die anders sozialisiert worden sind, die vielleicht nicht eine Tochter, einen Sohn haben, der da helfen kann, diese Dinge tun kann. Ja? Das sind ja teilweise ganz triviale Sachen, dass das Filialnetz der Banken ausgedünnt wird aus berechtigten Gründen und dann man Online-Banking machen kann soll, auch aus berechtigten Gründen, aber das eigentliche Doing dann doch gar nicht so trivial ist, wie wir vielleicht auch alle selbst schon mal erlebt haben mit irgendwelchen TAN-Listen und irgendwelchen Generatoren. Insofern da nochmal ein bisschen näher nachgefragt, wie hängen diese Themen zusammen und was ist da deine Sichtweise drauf?
Ja, das ist ein sehr breites Spektrum an Frage, was du gerade formuliert hast. Wenn ich frei diskutieren darf, diskutiere ich immer, digitale Teilhabe fängt an mit niederschwelligen Zugängen zu digitalen Welten. Das heißt, ich rede jedem Informationssicherheitsbeauftragten und Datenschutzbeauftragten erstmal gegen an und sage, ja, klar, wir müssen die Themen betrachten. Aber vordergründig, vorderstes Ziel muss sein, uns zu überlegen, Design zu machen, Systeme zu entwickeln, die auch Menschen unterstützt und tatsächlich in der digitalen Welt teilhaben lässt, die vielleicht nur einen Digitalkompetenzindex von 30 oder 20 haben. So, das ist für mich tatsächlich ein Thema. Schönes Beispiel ist gerade, weil es auch wieder durch die gesamte Presse geht, das Thema Gesundheitswesen und Digitalisierung. Wir diskutieren wieder mal das Thema elektronische Patientenakte und dass dann die ältere Dame, der ältere Herr in der Apotheke steht und sich mit doch relativ komplexen Strukturen auseinandersetzen muss, um seinem Apotheker zu zeigen, welche Medikamente er denn schon alles bekommt. Ich behaupte, die Lösungen, die hier gerade forciert werden, treiben eine Entmündigung unseres mündigen Bürgers eigentlich vor sich daher. Weil wir nehmen ihm das Recht weg, mit seinen Daten tatsächlich umzugehen. Das ist schwierig manchmal zu fassen. Wenn ich heute mein Portemonnaie verliere, ist das mein Thema. Wenn ich zukünftig mein Smartphone, auf dem ja ein Teil der digitalen Welt stattfindet, verliere, ist das auch mein Thema. Und wenn es um Gesundheitsdaten zum Beispiel geht, regulieren wir über. Wir nehmen dem Bürger tatsächlich ein Stückchen das Recht weg, selber zu entscheiden, wie viel Sicherheit braucht er. Dass wir grundsätzlich eine Sicherheit brauchen für diese Daten, brauchen wir nicht diskutieren. Aber was mir immer wichtig ist, ist dieses Thema niederschwelliger Zugang zu den Daten.
Aber ich will mal noch mal kurz dranbleiben, weil ich achte es wirklich als so wichtig an. Wie schafft man eben diesen Trade-off? Ich sehe es mal als Trade-off, also wirklich konsequent zu digitalisieren und dabei auch wirklich das durchdacht ganzheitlich zu machen, ja, also auch als holistisches Konzept, aber gleichzeitig eben das so zu tun, dass das dann trotzdem auch noch für alle darstellbar sind, die vielleicht noch nicht so die Infrastruktur oder eben auch diesen niedrigen Digitalkompetenz-Level haben, den du gerade angesprochen hast. Gibt es da generelle, wie soll ich sagen, Prämissen, Regeln, Empfehlungen, wo man sagen kann, das sind so Grundsätze, die dabei helfen, diesen Trade-off so ein Stück weit besser zu lösen, wie wir das vielleicht heute tun?
Ja, heute lassen wir unsere Technologieexperten an den Lösungsansatz ran. Morgen würde ich mir wünschen, dass wir erstmal mit den Nutzenden uns unterhalten, wie ihre Welt funktioniert und mit welchen digitalen Lösungen wir ihre Welt unterstützen können, sie unterstützen können im Alltag, um dann zu sagen, und wie kriegen wir das denn technologisch abgesichert? Und nicht mit einer hochgesicherten Lösung entgegenzukommen, zu sagen, so, hier hast du dein Smartphone, hier ist deine Drei-Faktor-Authentifizierung plus, 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 plus. So, tatsächlich aus der, was wollen wir erreichen? Wir möchten einen Zugang zu Daten auf einem Smartphone ermöglichen. Also muss ich schauen, welche Kompetenzen, welche Möglichkeiten haben denn die Nutzer auf dem Smartphone tatsächlich und wie kann ich diese optimalerweise auch absichern? Und was kann davon der Normalbürger, die Normalbürgerin tatsächlich auch bedienen? Das ist, glaube ich, der Fokus, den wir verloren haben. In manchen Situationen schauen wir sehr bewusst auf das Thema Daten, Datenschutz. Ich finde das wichtig, keine Frage. Aber wir verlieren den Kontakt zum Nutzenden. Das zeigen mir auch die statistischen Kennzahlen, wenn ich heute reinschaue. Es gibt ja schon eine elektronische Patientenakte. Nicht mal 1% der Versicherten haben überhaupt sich dazu angemeldet. Wir haben
Michael.
tolle Beispiele gerade, Entschuldigung, wir haben das Thema E-ID in der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt ein Video-Ident-Verfahren. Das Video-Ident-Verfahren, was zur Zulassung notwendig ist, dass du das nutzen kannst, ist leider nicht barrierefrei. Zeig mir bitte einen Blinden, der von einem nicht haptischen Personalausweis bestimmte Merkmale vorlesen kann. Das kann nicht funktionieren. Wir denken vielleicht manchmal nicht früh genug darüber nach, was sind denn die Menschen, die Strukturen, die tatsächlich mit digitalen Lösungen nachher arbeiten sollen, damit umgehen können sollen.
Michael, hast du das Gefühl, dass wir rechtzeitig genug im Bildungssystem auf das Thema Barrierefreiheit sensibilisiert werden? Also ich meine, jetzt, wir reden ja von einer Ebene gerade, wo wir dann sagen, wir haben jetzt die Fachmänner, die dann auch drauf gucken. Aber kommen wir zu spät drauf, diese Berührung mit den tatsächlichen Hürden, die Menschen zu schaffen haben, wenn wir das nicht im Bildungssystem mit integrieren?
Ich würde es gern von zwei Seiten betrachten. Eine tolle Frage. Erstens, haben wir überhaupt eine Idee, was ein Smartphone ist, wenn wir es in die Hand nehmen, was da tatsächlich an Macht dahinter steckt oder was dieses Smartphone mit mir macht, wenn ich es nicht einschätzen kann? Das zweite Thema ist, was du angesprochen hast, für mich auch essentiell. Wir bilden heute nicht dazu aus. Wenn wir heute in die Grundschule reinschauen, wo das erste Mal ein Smartphone in die Hand genommen wird, wird keinem Kind erklärt, was ist das eigentlich. Die Elternhäuser können es auch nicht, zieht sich weiter durch. Wenn wir heute nach draußen schauen und ich versuche mal ein paar Experten zu finden zu einer dedizierten Fragestellung in der Barrierefreiheit in der digitalen Welt, auch unser gesamtes Bildungssystem, was wir heute haben im Bereich der Ausbildungen über IHK im Bereich des Themas Hochschulausbildung. Wenn ich da Themen finde, die sich mit digitaler Barrierefreiheit beschäftigen, sind das Leuchttürme. Es ist kein Standard, dass wir uns darüber tatsächlich Gedanken machen, dass die tollen Berufsbilder, die wir haben, diese tollen Ausbildungen, um diese wichtige Facette tatsächlich bewusst anreichern. Das machen wir nicht.
Wer sind denn da klassischerweise so die Berufsgruppen, die sich dann mit Zugänglichkeit, mit Barrierefreiheit auseinandersetzen? Ich weiß, wir sind ja auch so ein bisschen im Lernumfeld unterwegs, da spielt das auch eine sehr große Rolle. Gibt es auch noch sehr viel Nachholbedarf. Das sind dann das traditionell so ein bisschen die UX, UI-Leute, die da zumindest gewisse Grundkenntnisse haben und sich damit beschäftigen. So ist es zumindest bei uns. Aber kann man das so ein bisschen mal globaler betrachten? Was hat man denn gelernt? Von welchem Studienbackground, von welchem Ausbildungsabschluss kommt man denn, wenn man sich mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigt?
Heute eigentlich von keinem. Das ist ja unser Problem. Es gibt keinen Studienabschluss, der tatsächlich dieses Thema als Schwerpunktthema verankert hat. Für mich immer relativ einfach erklärt, jede Rolle im Bereich der digitalen Produktentwicklung muss Wissen zum Thema Barrierefreiheit haben. In unterschiedlicher Ausprägung, weil es sind unterschiedliche Themen, die bearbeitet werden. Du hast vorneweg den Konzepter. Der muss sich damit auseinandersetzen, was wird mein Konzept sein, was wird mein Ziel sein des digitalen Produktes. Dann hast du UI, UX dahergenommen. Dann brauchen wir diejenigen, die tatsächlich Themen dann digital entwickeln. Wir brauchen das Qualitätsmanagement, die Tester und hinten raus von mir aus den Product Owner, der auch Verantwortung übernehmen muss, dass dieses Produkt in seiner Gesamtstruktur digital barrierefrei ist. Und gut kann es dann werden, wenn die Prozesse auch noch flankiert werden, dass man sagt, wir wollen von Anfang an auch betroffenen Gruppen mit einbinden. Das heißt, von Anfang an, wenn ich einen Ratgeber für Senioren mache, dann bitte bindet die von Anfang an mit ein. Die werden euch schon erklären, was sie verstehen, was sie nicht verstehen, wo sie Bedienungsprobleme haben, etc. pp. Und nicht denken, dass ich als 25-Jähriger frisch von der Uni gekommen der Welt erkläre, wie ein Senior eine digitale Welt zu benutzen hat. Das ist, glaube ich, dieses verquerte Bild, was wir haben.
Michael, wir reden sehr viel von dieser Beeinträchtigung und wie man das dann auch überwindet. Und das hören auch sicher sehr viele Menschen zu, die sagen, es ist ein ganz wichtiges Thema. Ist das auch ein wirtschaftlich wichtiges Thema?
Es wird immer mehr ein wirtschaftliches Thema werden. Wir haben aktuell den Bereich Public Sector in Deutschland und in Europa, der ist verpflichtet, barrierefreie Schnittstellen anzubieten, nach innen wie nach außen. Mit Sommer 25 tritt ein Gesetz in Kraft. Dieses Gesetz ist schon verabschiedet. Das ist aus der deutschen Perspektive das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was unterschiedliche Facetten des Endkonsumentenbereichs berührt. Zum Beispiel alle Webshops, die Endkunden bedienen, wären normativ ab Sommer 25 barrierefrei. Hat noch nicht ganz funktioniert. Wir haben dieses Jahr dazu mit Aktion Mensch und Google zusammen eine Untersuchung gemacht. 100% barrierefrei ist kein Shop gewesen. 75% sind dann an den Tests gescheitert. Wir haben vielleicht noch 25%, wo man sagen kann, ja, man kann sie bedienen, man kann darauf navigieren, man kann auch erfolgreich sein. Aber ob das dann tatsächlich ein digitales Kauferlebnis war, mag ich jetzt mal sagen, nee, ist noch nicht erreicht. Unsere digitale Welt soll ja ein Stück der physischen Welt ein Abbild sein. Das heißt, auch hier möchten Konsumenten Erfolg haben. Erfolg kann auch heißen, ich habe auch ein Stück Spaß dabei gehabt, einzukaufen, und es ist nicht nur dieses Zwangsthema. Und ich glaube, das ist tatsächlich der wirtschaftliche Faktor, wo relativ schnell jetzt auch eine Differenzierung drauf zukommt in der digitalen Welt. Wenn ich den Kunden im digitalen Raum mehr Erfolg anbiete, mehr Erlebnis anbiete, erreiche ich auch eine andere Kundenbindung. Und erreiche vielleicht auch noch ein ganz anderes Segment, das einfach sich rumspricht, sagt, naja, das Produkt mag nicht ganz so toll sein wie im Shop B, aber hier kann ich problemlos sicher einkaufen. Und dieses Thema sicher einkaufen ist heute, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Ein Erfahrungswert aus meiner Arbeitswelt ist, dass zum Beispiel im Bereich der geistig beeinträchtigten Menschen es im Moment ein Credo gibt, die relativ klar formulieren, eine Webseite ist böse, eine App, die ich mir herunterladen kann aus dem Store, ist besser, dann nutze ich lieber die App. Das heißt, hier passiert schon eine Marktseparierung, allein durch das wahrnehmbar Gefühlte von Menschen.
Michael, ich würde noch. Jetzt dachte ich hier, die Verbindung hängt, aber sie hängt nicht. Alles gut. Michael, ich würde gerne noch mal einen wichtigen Punkt aufgreifen. Wir haben festgestellt, dass das Thema immer wichtiger wird. Wirtschaftlich, aber auch vor allem natürlich gesellschaftlich und aus einer ethischen Perspektive. Gleichzeitig haben wir auch festgestellt, es fehlt eigentlich an geeigneten Personen, die wirklich mit Know-how und Erfahrung sich diesen Themen auch widmen können. Was kann man Firmen an dieser Stelle raten? Weil ich sage mal, die Webshops, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben ja ganz viele Infoportale, wir haben Intranet-Systeme, wir haben Terminals in allen möglichen Bereichen. Ich denke an Flughäfen, ich denke an große Konzerne. Gibt es Hilfestellungen auch für Unternehmen, wie man sich dem Thema widmen kann? Wie wird es denn heute eigentlich gemacht? Gibt es da Dann läuft das über Gleichstellungsbeauftragte, die dann entsprechende Projekte machen. Wie ist da die Operationalisierung dann eigentlich notwendig?
Ich glaube, das, was du formuliert hast, ist eine sehr umfassende Frage. Die sollten wir nochmal ein Stück auseinander dividieren.
Gerne.
Das eine Thema ist, wenn ich ein Unternehmen bin und ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitenden, haben wir üblicherweise eine Personalvertretung, Schwerbehindertenvertretung. Wir haben ein Betriebsverfassungsgesetz. Über diese Themen kann man sehr viel machen. Wir haben ein Arbeitsschutzgesetz, Bildschirmarbeitsplatzgesetz. Also darüber lassen sich ganz viele Dinge im Innenverhältnis schon mal formulieren, wo ich sage, es geht um den Schutz des Mitarbeitenden an seinem Arbeitsplatz. Es ist ein Bereich, wo mechanisch gearbeitet wird, State of the Art, ist diskutiert keiner. Das Thema in der physischen Welt draußen, Strukturen zu schaffen, ist für mich tatsächlich schwierig und wird nur dann erfolgreich, wenn Unternehmen verstehen, dass sie betroffene Gruppen mit einbinden müssen. Weil das wichtigste Feedback ist tatsächlich das Feedback der Betroffenen. So, wenn ich einen Rollstuhlfahrer habe und ich habe ein Bankautomat und der Rollstuhlfahrer kommt vielleicht von der Baustruktur noch unter die Tastatur reingerollt, aber Das Display ist aus Sicherheitsgründen so weit nach hinten gebeugt, dass der Rollstuhlfahrer jetzt aufstehen müsste, um auf dem Touchdisplay zu arbeiten, haben wir eine Fehlkonstruktion. So, das ist, hier haben wir manchmal auch konkurrierende Ziele. Dafür wird es auch in manchen Situationen keine Lösung geben. Das ist tatsächlich für mich das Thema. Damit sind wir auch ein Stück zurück. Für wen entwickeln wir Produkte? Ich glaube, das ist das wichtigste Bild, was wir aufgreifen müssen. Für wen entwickle ich etwas? Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mich damit viel besser auseinandersetzen, auch besser identifizieren und kann dann sicherlich auch bessere Produkte bauen, die tatsächlich mehr Menschen erreichen. Wenn ich immer nur aus der Produktperspektive oder aus der Unternehmensperspektive, übertrieben gesehen, Gewinnmaximierung, Optimierung etc. das Thema betrachte, kann es sein, dass ich an den Bedürfnissen der Nutzenden vorbei entwickle. Ist eine sehr schwierige Fragestellung, für die es im Moment auch keine universelle Antwort gibt. Es hängt tatsächlich auch ein Stück von dem Produkt ab, was dann tatsächlich da rauskommen soll.
Michael, es gibt ja in den USA eine Dame, die im Altersheim lebt, die über 90 ist, die pendelt mehrmals in der Woche zu Apple, um zu entwickeln, also verschiedene Hardware-Lösungen, die wirklich altersgerecht sind. Müssen wir für die digitale Teilhabe flexibler in der Einstellung sein von Menschen, die bei uns arbeiten?
Sie müssen mehr Kreativität mitbringen, zu verstehen, was, für wen Sie entwickeln. Das ist so die alte Dame. Ich finde das total stark, wenn die diesen Produktsupport macht. Wir haben heute ganz tolle Themen, wo wir unterschiedlichst drauf reagieren können. Wir haben Eingabemöglichkeiten, wir haben Bedienmöglichkeiten. Wir nutzen Alltagsgegenstände, um in digitalen Welten uns zu bewegen. Ich habe gerade heute wieder eine Führung gehabt. Wir nutzen aus der Gaming-Industrie Controller. Die sind sehr feinfühlig. Für Menschen, die von mir aus im Alter eine gewisse Arthrose haben, nicht mehr so gut motorisch arbeiten können, die sind ganz drucksensitiv. Da brauche ich nicht viel Kraft. Aber es erklärt keinem, dass das Ding tatsächlich dann funktioniert. Dass du dadurch in deiner Welt etwas mehr Teilhabe wieder erreichen kannst.
Wenn man verstehen würde, dass der Markt der Menschen, also du hast ja am Anfang gesagt, also 25% nur der Websites sind, also der Webshops sind dann auch konform. Das heißt eigentlich 75% erreichen den Markt nicht von diesen Menschen. Wenn man dann auch verstehen würde, wie viel Geld in dem Markt ist, müssten wir dann vielleicht dazu übergehen, zu investieren in KI für diesen Markt? Oder ist KI auch nicht eine Lösung, die dann auch hier helfen würde?
KI kann unterstützen, ist ein spannendes Thema. Wir beschäftigen uns gerade mit unterschiedlichen KI-Situationen im Bereich Transformation von Texten, komplexer Sprachraum, einfacher Sprachraum, leichte Sprache. Hier ist auch wieder das Thema, bloß weil du eine KI hast, kann die nicht generisch für alle Sprachräume funktionieren. Das heißt, wir reden da auch wieder von den Sprachmodellen, die an ihren Nutzungsraum angepasst werden müssen. Wenn ich juristische Texte in einfache Sprache übersetzen muss, muss ich entsprechende Samples auch dieser Maschine erstmal vorfüttern, dass sie gut wird. Dasselbe gilt nachher für Barrierefreiheit. Und ich glaube, wir können einen höheren Grad an Automatisierung erreichen durch KI-Systeme, aber keine vollständige. Vollständig deswegen nicht, weil keine KI kann mir tatsächlich nachhaltig einen Alternativtext zu einem Bild formulieren, der in dem Kontext korrekt wäre. Weil jedes Bild, was ich nutze, hat irgendwann einen Kontext und kann damit unterschiedlich formuliert werden. Nehme ich ein Gemälde, kann ich es aus der Perspektive der Pinselstrichführung betrachten. Ich kann es aus der Perspektive der Farbkomposition betrachten. Oder aus der Gesamtsicht, was dort abgebildet ist. Das sind drei unterschiedliche Alternativtexte. So, zeig du mir bitte die KI, die diese Kontext-Switches auch noch mitbringt. mache ich noch ein kleines Fragezeichen dran. Das bleibt immer den Menschen ein bisschen überlassen, dieses auch richtig mit zu begleiten.
Ich würde gern das Thema nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten. Schließt so ein bisschen an das Beispiel an, Michael, das du gerade gebracht hast mit diesem Joystick, dem auch erklären, wie das funktioniert. Ich bin Jahrgang 85 und bin so ein bisschen zwischen der analogen und der digitalen Welt. Ja, bin selber so ziemlich als Digital Native aufgewachsen, aber eben noch analoge Welt mitbekommen haben und merke, dass diese Vermittlerrolle zwischen diesen Welten zunehmend wichtig ist. Und ich merke auch, dass ganz viele Menschen Angst haben, Fragen zu stellen und sie verstehen nicht, wie gewisse Dinge funktionieren. Und das ist für mich jetzt eben auch nochmal eine Dimension der Zugänglichkeit. Wenn jemand nicht weiß, was die Digitalisierung ist, wie sie funktioniert, welche Prinzipien, was ein Smartphone ist, du hast ein tolles Beispiel gebracht mit einem Smartphone, dann wird man wahrscheinlich dann auch die Leute nicht einbinden können. Deswegen nochmal aus dieser Perspektive, müssen wir uns nicht einfach deutlich mehr Zeit nehmen, den unterschiedlichen Gruppen, die eben nicht in diesen hippen Branchen unterwegs sind, diese Dinge zu erklären, uns hinzusetzen, Geduld zeigen, Fragen zulassen, einfache Fragen zulassen, einfache Antwort geben, damit wir möglichst viele Menschen digitale Teilhabe bieten können.
Klare Antwort, ja, genau richtig. Wir müssen uns mehr Zeit nehmen und müssen das, was wir dann machen wollen, auch nochmal anders beschreiben, dass es einfach verständlich wird. Was habe ich da in der Hand? Was ist das digitale Objekt? Was bedeutet das? Ja, was kann ich damit erreichen? Da sind wir in Deutschland tatsächlich ein ganzes Stück hinten dran, entsprechende Communities auch gegründet zu haben. Also ich bin da totaler Fan von Communities, dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist bei uns nicht üblich. Es entwickelt sich in Teilen erst. Und ich glaube, das ist gerade beim alternden Mensch ein Thema, der auch eine gewisse Scheu dafür hat, sich zu outen. Ja, so richtig auskennt, tue ich mich damit nicht. Und so also fragen ist doof. Früher mussten wir ja auch nicht fragen. Also ich glaube, das ist eine ganz schwierige Kombination, so aus ein bisschen Charme. Bin ich tatsächlich schon so alt? Ach, ich verstehe das auch nicht mehr so ganz richtig. Wer kann mir das denn so erklären, dass ich es verstehe? Es ist echt eine große, komplexe Frage. Und ja, ich bin bei dir. Das wird auch ein Thema sein. Gerade wenn wir weiterdenken, du hattest vorhin das schöne Beispiel mit im Bankenumfeld, die Schaltersysteme werden abgeschafft. Lass doch heute mal uns einfach hinstellen und sagen, okay, Stand heute State of the Art. Wir wollen dem 80-jährigen Ehepaar jetzt erklären, morgen kannst du nicht mehr zur Bank gehen, sondern du musst jetzt deine Mobile App, deine digitalen Kanäle bitte nutzen. Wir werden nicht erfolgreich sein, weil diese Menschen von diesen digitalen Welten viel zu weit weg sind.
Ja, das stimmt. Also wie schafft man das, diese Angst zu überwinden? Ich erlebe es auch im persönlichen Umfeld. Meine Mutter hatte schon Angst vor der digitalen Waschmaschine, also, weil es dann nicht mehr Knöpfe zum Drehen hatte. Hat jahrelang meinem Vater das Ding eingeschaltet, weil meine Mutter überfordert war damit. Wie schaffen wir es, dieses Wissen an die Menschen rechtzeitig heranzubringen, damit sie dann auch nicht alles an ihrem Leben abgeben müssen?
Ich glaube, das ist fast nicht mehr leistbar. Wir erleben ja einen sehr schnellen Wandel, der auch schnelle Generationen an Veränderungen produziert. Wenn wir so mal 130 Jahre zurückdrehen, industrielle Revolution 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, wir kommen ja aus ganz anderen Zyklen. Ich habe irgendeine Kennzahl gehabt, wir haben knapp 50 Jahre gebraucht, um 50 Millionen Menschen ans Radio zu kriegen. Wir haben aber noch 3 Stunden gebraucht, um 50 Millionen mal Pokémon zu verkaufen. Also wir haben eine ganz andere Taktrate erreicht, eine ganz andere Änderungsrate auch in dem, was wir tagtäglich erleben müssen oder dürfen. was, glaube ich, viele Menschen schlicht ergreifend überfordert. Die können diese Grundgeschwindigkeit gar nicht mehr mitgehen. Und damit dann auch ein Stück Resignation und damit auch vielleicht ein Stück, wenn schon nicht technologieaffin, dann vielleicht sogar auch mentale Sperre.
Aber kann man das vermeiden? Also im Sinne von die Welt, wie sie jetzt sich bewegt, in der Geschwindigkeit, Intensität, sehr krisenbehaftet, hochvolatil, müssen wir nicht auch den Menschen mitgeben, dass das ist jetzt so, das wird vermutlich so bleiben und dann viel mehr Zeit darauf aufzuwenden, die darauf vorzubereiten, im Bildungssystem, in sozialen Einrichtungen, einfach als gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Ich glaube, die heute heranwachsende Generation kann mit der Schnelllebigkeit umgehen. Das ist eher die Generation 50 plus, die mit dieser Schnelllebigkeit gewisse Problemräume hat. Wir kommen ja auch aus den Strukturen. Du hast nicht üblicherweise alle 3 Jahre deinen Arbeitgeber gewechselt. Du hast andere Wertesysteme vielleicht auch bekommen. Ich glaube, wir werden überlegen müssen, muss denn ein digitales Objekt, eine App, was auch immer wir gerade haben, ein digitales Produkt, muss das alle 24 Stunden sein Look and Feel verändern? Haben wir auch mal einen Knopf, wo dran steht, ich möchte das jetzt mal ein Jahr stabil halten. Ich möchte mich daran gewöhnen können. Ich muss mich damit gewöhnen, weil ich werde es für meine weitere Welt nutzen können. Ist auch ein Thema aus der Theorie heraus, wenn ich wieder sage, dieses Thema der alternde Mensch. Altersbedingte Beeinträchtigungen führen dazu, dass ein hoher Grad an repetitiver Tätigkeit wichtig ist. Das heißt, wenn ich eine digitale Welt nutze, sollte die, wenn möglich, über lange Zeit gleichartig sich gestalten, dass sie gleichartig nutzen kann. Ich möchte meinen OK-Knopf nicht einmal oben rechts, einmal unten links, einmal quer auf dem Bildschirm haben, sondern ich möchte mich orientieren können, ich möchte es wiedererkennen können. Und ich glaube, wenn wir das mal verinnerlichen, dass diese mögliche im Stundentakt wechselnde Veränderungsstruktur Ruhepole braucht, können wir, glaube ich, noch etwas erreichen. Da können wir mehr Menschen an digitale Welten heranholen und denen auch nochmal positive Erlebnisse vermitteln, weil sie wären dann erfolgreich. Wenn ich beim dritten Aufruf der Website wieder überlegen muss, ach, die haben wieder alles umgestellt, das ist wieder eine andere Farbgebung. Ich kenne mich schon nicht mehr aus. Das treibt zur Verzweiflung, weil du bist ja eh schon nicht affin in dieser Welt. Die Verunsicherung wächst. Plus dem, was du gerade gesagt hast, die Anzahl an Informationen, die tagtäglich auf uns einprasseln, Ransomware-Angriffe, Phishing-Mails, Krempelskram, alles, was wir tagtäglich wahrnehmen, ist bei den Menschen noch mehr ein Verunsicherungsfaktor. Die können es ja noch nicht mal richtig einsortieren.
Michael, ist Barrierefreiheit ein Qualitätsmerkmal? Ich denke ja wirklich so zurück an eine Zeit, ich hatte eine ganz liebe japanische Kollegin, die nicht affin war mit IT und ich richtete ihr ihre japanische Version von Windows ein. Also eine
Spannend.
spannende Erfahrung, die aber tatsächlich geklappt hat, ohne ein Wort Japanisch zu können, weil die, wenn man sich gemerkt hat, wo die Knöpfe dann alle sind, das dann auch ganz gut durchzuführen war damals, müssen wir wirklich das als Qualitätsmerkmal ansehen, dass wir diese Inklusion nicht nur auf Webseiten, sondern auch in allen Arten des digitalen Umgangs haben.
Unbedingt. Ich rede ja auch nicht über Websites, ich rede ja über digitale Objekte in digitalen Welten. Das heißt, das ist für mich tatsächlich ein Sinnbild. Egal, was wir dort machen, wir müssen das tatsächlich in der gesamten Breite denken. Jetzt haben wir auf der Webseite, habe ich vielleicht den Webstore. Webstores sind üblicherweise digitale Programme hinten dran, die Funktionalitäten mit sich bringen, wo ich Eingabeprompts habe, wo Fehlermeldungen passieren können, die ich als User vielleicht abarbeiten muss. Ich komme dann irgendwann zum Punkt, wo ich sage, okay, bestellen, ich bestelle, ich bekomme eine Bestätigungs-E-Mail, der Bestätigungs-E-Mail der Bestellung steckt dann wieder ein PDF drin. Was vielleicht dann auch toll wäre, wenn das barrierefrei wäre, irgendwann kriege ich noch Nachrichten, hier sind Ihre Informationen für den Versand und hier ist Ihre Rechnung. Also wir haben ganz viele Facetten da hinten drin, wo unterschiedlichste digitale Themen auf einen Menschen einstürmen. was wir früher so ja nicht hatten. Früher bist du ins Geschäft gegangen, hast Bargeld oder Kreditkarte auf den Tisch gelegt, hast etwas gekauft und die Tüte gepackt, mitgenommen. Das hat sich alles komplett verändert. Also wie wir heute miteinander interagieren, hat sich durch digitale Welten verändert. Und ich glaube, ja, da müssen wir sehr viel Rücksicht drauf nehmen. Wir müssen sehr viel Rücksicht drauf nehmen, dass wir berücksichtigen, dass Menschen mehr Ruhe brauchen. Ist auch ein Merkmal von guter digitaler Barrierefreiheit, dass die Menschen, die vielleicht länger brauchen, um eine Transaktion abzuschließen, ein Formular auszufüllen, dass die einen Knopf bekommen, wo sie sagen können, hey, ich brauche mehr Zeit und nicht nach 5 Minuten ist die Session beendet. Und ich muss wieder von vorne anfangen.
Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu meiner persönlichen Abschlussfrage an dich. Ich würde gern wissen, was für dich, und jetzt kannst du dir überlegen, wie du das interpretierst, was für dich oder welche Themen für dich in nächster Zeit die oberste Priorität haben. Und vielleicht fallen dir da drei Punkte an, die du heute mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest.
Ganz spannendes Thema. Danke für die Frage. Ich bin ein bisschen wahnsinnig manchmal. Ich drücke nochmal die Schulbank. Ich studiere nochmal,
Toll,
berufsbegleitend.
Chapeau.
Und das wusste die Anne zum letzten Termin, wo wir das hatten, noch nicht, weil ich mich dazu noch nicht entschieden hatte. Ich studiere ergänzend zu all dem Wissen, was ich heute habe, nochmal das Thema digitale Ethik. Ich möchte etwas besser verstehen, wie wir diese digitalen Welten in Strukturen einbetten, auch erklären können, was moralisch, ethisch denn zielführend ist, was statthaft ist, was verwerflich ist. Ich glaube nicht, dass wir mit der Varianz, die heute existiert, durch Regulation digitale Welten noch endgültig kontrollieren können. Ich glaube, wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, wie gehen wir aus einer moralisch-ethischen Perspektive mit den Möglichkeiten der digitalen Welten um. Wir leben es ja gerade im laufenden Meta, was über KI-Systeme, Bilder, Tonkonstrukte, alles möglich ist. Das ist für mich nochmal die echte Herausforderung für die nächsten Jahre auch. Es wird das
Okay.
Bild der digitalen Welt nochmal grundlegend verändern.
Ist es das Hauptthema oder fällt dir noch was ein? Oder ansonsten freuen wir uns auch über einen Punkt.
Das Ganze natürlich gepaart mit meinem Thema digitale Teilhabe, ne? So, wenn ich das
Ja.
jetzt in einen Karton zusammenschnüre und sage, so, ich rede über digitale Teilhabe, Menschzentrierung, habe ich ja schon ganz viele Themen, die man da reinpackt und jetzt auch noch digitale Ethik dazu packe. Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum an Fragestellungen und an Themen, die man auch diskutieren, erörtern kann und wo einfach Problemräume existieren.
Super.
Das macht für mich das Thema digitale Teilhabe noch mal ein Stück breiter, auch diese Facette in Betracht zu ziehen, auch wenn es technisch möglich ist und barrierefrei ist, das ist moralisch, ethisch denn korrekt, was wir da machen.
Michael, jetzt also weg von der Ethik zurück in die Zukunft. Ich hätte mal einfach einen Wunsch an dich, dass du drei Sachen nennst, wo du meinst, das ist enorm wichtig, dass wir diese drei Sachen lernen für die Zukunft.
Ich würde mich freuen, wenn wir wieder lernen, mehr Ruhe im Umgang miteinander zu erreichen. Wir leben in extrem anstrengenden Zeiten, mit unwahrscheinlich herausfordernden, manchmal auch überfordernden Themen. Dass da Raum geschaffen wird, um auch mal in Ruhe mit den Themen zu arbeiten. Was würde mich noch begeistern? Gut gemachte digitale Welt. Weil auch ich bin jetzt schon ein paar Tage älter als du, Philipp. Ich bin Baujahr 66. Das heißt, ich habe eine endliche Zeit, bis ich dann mal die 70 überschreite. Und ich freue mich, wenn wir es geschafft haben, bis dahin so viel Wissen zu vermitteln, dass die Welten, die ich dann digital erleben darf, auch zugänglich und barrierefrei sind. Das wären so zwei Themen, die mich echt begeistern würden.
Dieser Wunsch nach so einer digitalen Welt, das ist doch ein wunderbares Schlusswort, ein wunderbares Fazit und Resümee für die heutige Podcast-Folge. Lieber Michael, ganz herzlichen Dank für deine sehr reflektierten, überlegten Impulse. Ich glaube, das ist eine ganz spannende ganz spannende Thematik für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei dir heute bedanken.
Lieber Philipp, liebe Anne, danke für eure Zeit, danke für die guten Impulse, auch um dieses Gespräch überhaupt zu strukturieren. Und ich wünsche euch damit noch einen schönen Nachmittag.
Also
Tschüss.
Michael, bevor du gehst, möchte ich mich auch kurz mal verabschieden. Ich sag mal, das war heute das Gespräch mit dem Ethikstudierenden in Diakelspiele, der mehr Ruhe in die Digitalisierung hineinbringen will. Das war heute unser Gespräch mit Michael Dürren, Leiter Kompetenzzentrum Digitale Teilhabe für alle, der Pfennigparade. Was Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jemand kennen, der ebenso spannend ist wie unser Michael heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de schicken. Und mit unserem Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Diejenigen, die öfters mal zuhören, die wissen es eh, Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koak.